Willkommen heute zu unserem Gottesdienst. Schön, dass trotz Urlaub die Reihen so gefüllt sind. Ein paar Urlauber sind ja schon zurückgekehrt. Man sieht es, weil sie braun gebrannt sind. Wir hatten ja nicht so schönes Wetter hier. Heute früh wurde ich gefragt, weil ich eine Krawatte trage heute, was ja äußerst selten ist, ob die Entrückung wohl naht. Jetzt überlege ich mir allen Ernstes, ob ich jeden Sonntag eine anziehe. Damit es auch bei diesem Bruder nahe kommt, ja, die Entrückung kommt. Wir haben unsere Predigtreihe in Christus verwurzelt. Heute haben wir das praktische Leben eines Christen, eines Kind Gottes. Wir schauen uns die Verse aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 6 einfach mal an. Und ich werde sie am Anfang lesen. Und bevor ich Gottes Wort lese, werde ich noch mal kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, so komme ich zu dir, zu dem lebendigen Gott, der Gebete hört und der auch Gebete erhört, aber zu seiner Zeit. So danke ich dir jetzt für den Text, den wir betrachten dürfen, Herr. Und ich bitte dich, schenk Gnade mir zum Sprechen und jeden hier im Raum zum Hören. Segne uns bitte, denn wir brauchen dich. Amen. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen. Die Verse oder der Textabschnitt ist ja nicht so lange. Und zwar Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allzeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wunderbare Verse, die unser Leben mit Gott beschreiben. Ich habe diesen Text eingeteilt in das Gebet als Lebenselement, der Vers 2, und das wird auch der Großteil der Predigt, denke ich, in Anspruch nehmen. Das Gebet für die Boten Christi, die Verse 3 und 4, und letztendlich der Zeugnisdienst, die Verse 5 und 6. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, wir tauchen ein in das Leben eines lebendigen, auferweckten Christen, der sich seiner Abhängigkeit von Jesus Christus bewusst ist und diese auch lebt mit all seinen Siegen, aber eben auch mit all seinen Niederlagen. Und beides dient dazu, dass wir zu ihm hinwachsen und er uns verändert in sein Ebenbild, damit Jesus und unser Vater im Himmel verherrlicht wird, denn deswegen sind wir hier. Dieses Thema heute, ja, wie Alfred es schon verraten hat, geht ums Gebet. Das Leben eines lebendigen Christen. Und dieses Thema ist so breit und groß und ich kann nur eben einen klitzekleinen Teil damit ausfüllen und ansprechen. Ich zitiere einen Bruder von uns, die Zeit würde dazu heute nicht ausreichen. Das Gebet, die Zwiesprache mit Gott. Das Gebet, ausharren vor Gott, unserem Vater. Das Gebet, meine Beziehung zu Gott. Ja, eine Beziehungspflege. Das Gebet, letztendlich meine Abhängigkeit zu Gott. Du kannst das Gebet leise oder laut sprechen. Du kannst es sogar singen. Du kannst es für dich allein im Kämmerchen beten oder eben in einer Gruppe oder in einer vollen Kirche. Kniend, stehend, sitzend. Immer mit der Ausrichtung aus Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der erste Punkt eben, das Gebet als Lebenselement. Wer von uns Jesus aufgenommen hat, kann sich das Gebet aus seinem Leben, denke ich, überhaupt nicht mehr wegdenken. So wenig, wie er sich sein Leben ohne den Herrn Jesus auch vorstellen kann. Das ist gerade so wie bei zwei jungen Menschen, die einander liebgewonnen haben. Und wir haben ja momentan einige in der Gemeinde, wie wir wissen. Und immer froh sind, wenn sie beieinander sein können. Und ich hoffe natürlich, dass es bei den lang Verheirateten auch noch so ist. Man ist schon froh, wenn der andere nur da ist. Auch wenn man gar keine Zeit hat, mit ihm zu sprechen. Doch wäre es unnatürlich, wenn Verlobte oder Eheleute, die eine tiefe, letzte innere Gemeinschaft haben, eben nicht in einem ständigen, lebendigen Austausch ständen. Sie können und wollen nicht stumm nebeneinander leben, nebeneinander sitzen. Sie müssen den anderen Anteil geben an dem, was sie bewegt. Und es liegt ihnen ebenso am Herzen, den anderen zu fragen und von ihm zu hören, was ihn bewegt und eben beschäftigt. Ist das bei dir und mir so? Ja, so ist es auch oder sollte es sein zwischen dem Herrn Jesus und mir oder dir. Darin drückt sich die neue Gemeinschaft mit ihm aus. Ein Christ oder Kind Gottes ist ein Mensch, der mit Jesus eben im Gespräch steht. Das Gebet vollzieht sich nicht mehr formelhaft, langweilig und spröde. Es ist ein lebendiges Hinüber und Herüber zwischen Jesus und mir, zwischen Jesus und dir. Man merkt ganz genau, ob es formelhaft ist oder ob das Herz oder der Geist das Beten anfängt. Und ich denke, das wissen viele von uns und haben es schon gemerkt. Dieses lebendige Gespräch ist dein Lebenselement. Gerade in der Ehe, wenn wir mit der Frau beten oder die Frau mit uns, merke ich, wie ihr geistlicher Atem ist. Und es ist zwischen Eheleuten und die ihr in die Ehe geht, es ist unabdingbar, dass ihr miteinander betet, dass ihr wisst, wie ihr tickt miteinander. Es ist darum eigentlich verwunderlich, dass Paulus noch besonders schreibt, seid ausdauernd, harret aus im Gebet. Wir verstehen es aber gut, diesen Punkt, diesen Rat von Paulus. Warum? Weil uns so viele andersartige Einflüsse und Belastungen am Gespräch mit Jesus hindern wollen. Kennt ihr das? Wenn ihr betet und auf einmal schießt was ins Gedächtnis, das muss ich noch tun, den muss ich noch anrufen, dort muss ich noch arbeiten. Mit dem habe ich noch keinen Frieden, dort muss ich reden. Es ist schon in einer Ehe so, dass sie geradezu gefährdet werden kann, wenn ein Teil oder beide so durch ihre Aufgaben und Pflichten in Anspruch genommen sind, dass man kaum noch Zeit hat zum wirklichen Gespräch miteinander. Kaum noch Zeit findet, zusammen zu beten und dabei mit Jesus zu reden. Es ist die Lebensfrage einer Ehe. dass man das Gespräch miteinander nicht von den sonstigen Pflichten überwuchern lässt. Wir wissen um ähnliche Gefahren im Leben mit dem Herrn Jesus, dass unser Gespräch mit ihm nicht von anderen Dingen und Menschen zugedeckt wird. Es ist unglaublich, aber wahr, dass das Gespräch mit Jesus auch durch sogenannte Reichsgottesarbeit überwuchert und sogar verhindert werden kann. Daran wird deutlich, dass der Dienst ein Ausmaß angenommen hat, wie es von Gott wohl nicht gedacht ist. Immer wenn das Gespräch zwischen uns und unserem Herrn verkümmert, gilt es, alles daran zu setzen, dass wir dem Herrn Jesus wieder Raum schaffen in unserem Leben, dass wir das Gebet wieder aufnehmen. Unser Christsein besteht nicht zuerst in dem, was wir für Jesus tun, sondern in dem stillen Hören auf ihn. Das will Gott, Gemeinschaft. Im Stille sein vor ihm und in dem stillen Hören auf ihn geben wir Jesus die Möglichkeit, dass er mit uns, mit dir und mir eben redet. Dass man dann aus diesem Stille sein vor ihm echte gottgewollte Aktivität entsteht, ist ganz normal. Aber die fruchtbarste Zeit entwickelst du im stillen Kämmerchen, im viel Zeit nehmen und im Gebet anhalten und ausharren. Das Gespräch mit Jesus, das Hören auf ihn und das Stille sein vor ihm wird uns eigentlich so leicht gemacht. Es kann durch den ganzen Tag gehen. Wir brauchen keine bestimmten Zeiten. Wir brauchen keine bestimmten Orte. Wir müssen keine bestimmte Stellung einnehmen. Der Herr ist immer bei dir. Ist uns das bewusst? Er hört dich immer. Und ich denke, es ist keine Belastung, das Beten ohne Unterlass. Nein, im Gegenteil. Es ist eine Erquickung und eigentlich eine Freude. Wie oft geht man eigentlich gestärkt aus solchen Situationen heraus? Es ist keine schwere Pflicht, sondern ein Atemholen inmitten schwerster Tagesarbeit, inmitten von schweren Zeiten, inmitten von Krankheiten, inmitten von Not und Leid. Hier dabei im Aufblick auf ihn zu sein und seine Hilfe und Beistand von ihm zu erwarten. Nicht nur zu hoffen, zu erwarten. Hier wächst Vertrauen zu einem Herrn, der es eben gut meint. Durch das Gespräch und Beten zu Jesus bleiben wir wache Geschwister. Je mehr ich selbstständig und auf eigene Faust lebe, desto eher werde ich überlistet und zu Fall gebracht. Je mehr ich auf mich vertraue und je mehr ich eben nur das suche, was ich will, und ich das Zwiegespräch mit Jesus suche, desto eher werde ich überlistet. Das andauernde Gebet ist etwas so Schönes, dass eine Dankbarkeit ausgelöst wird in deinem Herzen. Und ich sage dir, die Luft der Dankbarkeit ist ein Klima, in dem viel Gutes in deinem wie in meinem Leben gedeihen kann. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wie wunderbar und was für eine Verheißung da gleich mit gekoppelt ist. Das Gebet und die Anbetung sind vielleicht die höchsten und schönsten Formen des Geschenks der Sprache. Paulus schämt sich nicht, seine Geschwister um Gebet zu bitten. Obwohl er Apostel war, brauchte er und bat er um Gebetsunterstützung für sich und seinen Dienst. Wenn ein großer Christ wie Paulus diese Unterstützung brauchte, wie viel mehr brauche ich und du diese Art der geistlichen Hilfe? Immer wieder bieten wir an, füreinander zu beten. Oft wird es von hier vorne gesagt, leider nur selten in Anspruch genommen. Warum? Haben wir so wenig Nöte, so wenig Probleme in der Gemeinde, aber auch so wenig zum Danken? Und ich weiß, dass nicht immer jeder mit jedem kann. Und dennoch brauchen wir einander. Ich persönlich habe auch Nöte und Sorgen, die ich mit Brüdern teile. Ich bin nicht besser wie du. Ich habe auch den einen oder anderen Bruder, zu dem ich hingehe und sage, bet für mich. Ich habe ein Problem. Ich brauche eure Gebete, euer Eintreten beim Herrn für mich, für unsere Gemeinde, für die Aufgaben, die vor uns liegen. Beten wir füreinander. Lasst uns das echt neu lernen, aufeinander zuzugehen, anzurufen. Warum machen wir das so wenig? Wir machen es. Aber da muss Feuer auf dem Altar endlich. Wir lesen nochmal Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Das Gleichnis vom ungerechten Richter. Er sagt ihnen, aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Warum lese ich das? Die Witwe in dem Gleichnis gefällt mir. Warum? Sie hat Ausdauer. Sie lässt nicht nach bei dem Richter. Ja, sie geht ihm richtig auf den Zeiger. Und der Vers 1 ist so wichtig. Es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Eben, sie lässt nicht nach. Wisst ihr, in der Welt verfolgen wir so viele Dinge mit so viel Nachdruck auf der Arbeit und andere Sachen. Und da geben wir nicht nach, bis das Ergebnis da ist, das wir im Auge haben, das wir brauchen. Warum nicht in Gottes Reich? Ich habe auf der Bibelschule ein Zeugnis gehört. Da hat ein Bruder für seinen Vater 60 Jahre gebetet. Und am Sterbebett hat der Vater sich bekehrt. Wenn ich das gehört habe, dass einer 60 Jahre für etwas betet, habe ich ganz schön geschnauft. Weil ich mir gedacht habe, so lang? Aber er hat nicht nachgelassen. Er hat Gott immer wieder bemüht. Er hat Gott nicht in Ruhe gelassen. Es soll auch nicht heißen, dass wir Gott mit unseren Gebeten ermüden. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott genießt es, unsere Gebete zu beantworten. Manchmal verzögert er die Antwort, um unseren Glauben und die Hingabe zu stärken, aber eben auch uns, um zu prüfen, ist es uns wirklich wichtig? Und sein Ziel in diesem Gebet zur rechten Zeit zu erreichen. Auch ich habe Gebetsanliegen, die ich seit Jahren bete und ich habe keine Erhörung. Viele von euch beten für Menschen. Betet weiter. Des Herrn Verzögerungen sind keine Verweigerung. Während wir weiter beten, werden unsere Herzen auf die Antwort vorbereitet. Und dabei wächst du und du wächst in der Gnade. Ja, selbst unsere egoistischen Gebete, die kommen, weiß Gott richtig zu handeln. Im stumpfen, lustlosen Gebet liegt keine Kraft. Wie ich vorhin angedeutet habe, wenn auf dem Altar kein Feuer brennt, wird der Rauch nicht zu Gott emporsteigen. Psalm 141. Die Verse 1 und 2. Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, schenke meiner Stimme Gehör, wenn ich dich anrufe. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. Ich liebe Spurgeon. Und er sagt, beten ohne Inbrunst ist so gut wie das Jagen mit einem toten Hund. Beten ohne Vorbereitung ist so gut wie mit einem blinden Falken auf die Beiz zu gehen. Und ich denke, er bringt es wirklich auf den Punkt. Nicht nur Spurgeon hat die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit des Gebetes erkannt. Wir denken an Bruder Georg Müller. Viele von euch haben über sein Leben gelesen. Ein Beter sondersgleichen. Man sagt von ihm, ein Mann, der Gott vertraute. So betet er auch. Jetzt bin ich oder du kein Georg Müller, kein Spurgeon, ja. Aber wir haben dasselbe Wort, auf das sie trauen. Denselben Herrn, denselben Gott, der uns leiten will. Vertrauen wir ihm im Gebet, es lohnt sich. Ein weiterer und letzter Punkt beim Gebet ist die Verheißung. Lesen wir kurz Markus 11. Die Verse 24 und 25. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen vergibt. Wie nah steht hier im Gebet, bitten, glaubt, empfangt und vergebt. Zuerst das Gebet, wir sollen und dürfen Gott zutrauen, ja glauben, dass er unser Gebet, das hoffentlich doch selbstlos ist, sofort erhören kann. Und hier ist gleich eine Verheißung mit dran gekoppelt. Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch werden. Aber es ist weiter gekoppelt, nämlich mit vergebt einander. Und ich denke, für unsere Herzen ist es eine so wichtige Einstellung, dass wir, denen selbst vergeben wurde, meinem Mitpilger auch vergebe. Wenn etwas da ist, was hindert es dich, zu vergeben? Ich habe mit meinem leiblichen Bruder Telefonat gehabt und ich war am Recht und habe ihm den Kopf gewaschen. Aber richtig. Und dann war ich richtig zufrieden, habe aufgelegt. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und das ist dein Ernst? Ich bin zusammengesackt wie ein nasser Pudel. Hab geheult, hab meinen Bruder angerufen, hab ihm um Vergebung gebeten. Ein Weltmenschen. Was ist passiert? Er heult auch am Telefon. Lob und Dank. Echt. Das heilt. Für das Gebet, diese Herzenseinstellung zu haben. Kurz ein paar Psalmen auch. Psalm 6, Vers 10. Der Herr hat mein Flehen gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an. Ein Psalm Davids. Viele von euch kennen die Telefonnummer Gottes auswendig. Psalm 50, 15. Und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen, noch seine Gnade von mir gewendet hat. Und Jakobus 5, den Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gesprochen ist. Ihr Lieben, hier steckt Kraft drin. Wir sollten das Gebet nicht unterschätzen. Vielleicht haben wir keine Ahnung mittlerweile, weil es uns so gut geht. Weil wir so eingespannt sind in dem Laufrad. Wie kräftig, wie heilsam Gebet denn sein kann, wenn ich es zulasse, wenn ich es praktiziere. Es gibt so viele Bibelstellen, die uns Mut machen, wo eine Verheißung mit dran gekoppelt ist ans Gebet. Es steht geschrieben, das Wort ist gewisslich wahr und jeder Annahme wert. 1. Timotheus 1, 15a. Vertrauen wir dem, der heute noch Wunder tut? Du sagst ja, aber machst du es wirklich? Manchmal beten wir um Sachen, aber glauben gar nicht, dass die passieren. Vertrauen wir dem, der sich nicht zu schade war, für deine und meine Sünden zu bezahlen, der nach Golgatha gegangen ist, dem deine und meine Sünden die Nägel in die Hände und in die Füße getrieben haben. Glauben wir dem? Vertrauen wir dem? Er hat alles getan. Warum so einem Herrn also nicht vertrauen? Punkt 3 und 4 in unserem Text. Punkt 2 und die Verse 3 und 4. Das Gebet für die Boten Christi. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Bruder Paulus betet nicht darum, dass sich die Gefängnistüren öffnen sollten, sondern er betet, dass sich eine Tür öffnet für seinen Dienst. Sehr interessant. Für Paulus war es wichtiger, ein treuer Diener zu sein, als ein freier Mann zu sein. Dort, wo er hinging, wäre er als freier Mann wahrscheinlich oder hätte er nie diese Orte besuchen können. Wir denken an die Gefängnisse, wir denken auf dem Schiff, wo er Schiffbruch hatte. Es ist bemerkenswert, dass er sich in all seinen Gebeten nicht um seine Sicherheit oder materielle Hilfe sorgt, sondern um seinen geistlichen Charakter, seinen Segen, seine Gemeinschaft zu Jesus. Paulus war aufgrund des Geheimnisses Christi im Gefängnis, das er zu den Heiden brachte. Das lesen wir in Epheser 3, die Verse 1 bis 13. Das Geheimnis Christi. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben, mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gnade, durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Alleine darüber könnte man mehrere Predigten machen. Das Geheimnis beinhaltet Gottes Ziel mit den Heiden in Bezug auf Israel. Denn die in der Gemeinde sind, sind Juden und Heiden. Und sie sollen eins werden. Das lesen wir in Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Paulus sorgt sich um die Heiden und seinen Dienst an ihnen, brachte ihn ins Gefängnis. Sogar unter gläubigen Juden gab es Eiferer, die sehr gesetzlich waren. Sie wollten ihren überlegenen Stand nicht aufgeben gegenüber den Heiden, sondern sie wollten ihn behalten. Paulus dachte gar nicht, seinen Dienst oder die Botschaft deswegen zu verändern. Dort, wo er war, betete er, dass sich Türen öffnen. Als John Bunyan verhaftet wurde, viele von euch kennen sein Buch Die Pilgerreise, ist übrigens eine Pflichtlektüre für jeden Christen. Viele von euch haben es gelesen, Lob und Dank. Weil er illegal gepredigt hatte, sagte man ihm, dass er das lassen solle und aufhören sollte zu predigen. Er würde dann aus dem Gefängnis entlassen werden. Er sagte daraufhin, wenn ich heute entlassen werde, dann werde ich mit Gottes Hilfe das Evangelium morgen wieder verkündigen. Paulus konnte den Wächter im Gefängnis ein Zeugnis sein. Philipper 1, die Verse 12 bis 18 berichten dadurch. Durch sein Zeugnis wurde das Evangelium an Orte in Rom getragen, wie ich vorhin schon angekratzt habe, die er als freier Mann niemals besuchen hätte können. Mittlerweile gab es sogar Heilige in des Kaisers Haus, lesen wir aus Philipper 4, 22. Aber auch du, lieber Freund, liebes Kind Gottes, egal wo Gott dich hingestellt hat, in Familie, Arbeit, jetzt in der Urlaubszeit. Sei ganz frei, ihm zu dienen. Bete. Bete vor allem, dass sich Türen öffnen. Und ich sage euch, die werden sich öffnen. Ich war ja einige Male in der Ukraine dort zum Evangelisationseinsatz, das ist schon viele Jahre her. Da haben wir eine Schwester kennengelernt, die war bei Ärzte ohne Grenzen. Im Nahen Osten, in Afghanistan war die dort. Und sie durften, oder es war natürlich sehr, sehr schwierig dort zu evangelisieren. Eigentlich durften sie es nicht. Aber sie hat gebetet und letzten Endes haben sich Türen geöffnet. Aber wie haben sie sich geöffnet? Die Menschen sind auf sie zugekommen und haben sie gefragt, warum bist du so? Warum hilfst du uns? Warum bist du anders als die anderen? Und dann hat sie sich gedacht, na gut, jetzt habe ich nichts gesagt, sie fragen mich, aber ich muss antworten. Jetzt kann ich evangelisieren. Und dann ist es losgegangen. Ein Besucher des Metropolitan Tabernacle, das ist die Gemeinde von dem Pastor Spurgeon, wurde von diesen durch das Gebäude geführt. Man fragte ihn, wollen Sie das Kraftwerk dieser Gemeinde sehen? Als er den Besucher in einen kleinen Saal führte, hierher kommt unsere Kraft. Denn während oben gepredigt wird, versammeln sich hier 100 Geschwister und beten. Ist es nun verwunderlich, dass Gott Spurgeons Verkündigung des Wortes Gottes segnet? Interessant. Wir stellen in Deutschland ja Kraftwerke lieber ab. Aber auch in vielen Gemeinden wird die Gebetsstunde abgestellt. Oder eher schlecht besucht. Oder gar ja, wegreduziert. Und ich denke, das sollte uns zu denken geben. Als Gemeindemitglied können wir dem Pastor und die Brüder, die an dem Wort dienen, behilflich sein, indem du für sie betest. Sag nie, und es stört mich immer, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nein, es ist das Höchste, was du tun kannst. Und ist das Beste, was du tun kannst, weil Gebet Kraft hat. Weil du zu einem kräftigen Herrn redest, weil du zu jemandem redest, der dich der Hölle entrissen hat. Auch jeder andere Dienst kann und sollte umbetet werden. Sogar in deinen täglichen Gesprächen kannst du den Samen Gottes säen und dafür beten, dass Gott ihn bewässert und er Frucht bringt. Und so haben wir die Überleitung zum letzten Punkt. Der dritte Punkt war der Zeugnisdienst, die Verse 5 und 6. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Eure Worte sei allzeit mit Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Denen, die draußen sind, bezieht sich auf jene, die nicht zur Familie Gottes gehören. Gehörst du zur Familie Gottes? Bist du dir sicher? Wenn ja, juble und frohlocke und freue dich. Wenn nein, warum? Was hindert dich, dein Leben in Jesu Hände zu legen? Was? Jesus macht einen Unterschied zwischen seinen Jüngern und denen, die außerhalb waren. Markus 4, die Verse 10 bis 12. Reden darüber. Paulus ebenfalls aus 1. Korinther 5, die Verse 12 und 13a, lesen wir das auch. Als Kind Gottes dürfen wir jedoch niemals meinen, dass wir aufgrund unserer Errettung mehr wert sind als andere. Wir haben die Verantwortung, Zeugnis für die Verlorenen zu sein, ja? Und danach zu streben, dass sie Mitglieder der Familie Gottes werden. Wir sollen in Weisheit wandeln und das bezieht sich auf unser tägliches Leben. Man sieht den Christen sowieso sehr, sehr kritisch und sehr skeptisch an und nach. Nichts aber sollte dein oder mein Zeugnis für Jesus gefährden. In Weisheit zu wandeln bedeutet, dass nichts im Wege steht zur Verkündigung, zu deiner Verkündigung vom Evangelium. Egal, wie du es verkündigst, an welcher Stelle und was du deinem Nächsten mitgibst. Es bedeutet auch, dass wir die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, nutzt. Und wenn es mal nicht klappt, dass wir dranbleiben. Früher sagte ich oft, dass wir Kette geben. Und das stimmt. Wir müssen weitermachen, weitermachen. Wenn eine Gelegenheit vorbei ist, die nächste. Vielleicht nicht krampfhaft suchen, aber warum beten wir nicht dafür? Die rechte Zeit auskaufen. Das heißt, die Gelegenheit nutzen, das Evangelium zu verkündigen, dadurch Menschen für Jesus zu gewinnen. Christen im Allgemeinen und christliche Leiter im Besonderen müssen ein gutes Zeugnis haben vor denen, die da draußen sind. 1. Timotheus 3, Vers 7 lesen wir das. Unsere Worte sollten der notwendigen Erbauung und Stärkung dienen. Sie sollten Mut machen und den Hörenden Gnade geben, nach Epheser 4, Vers 29. Dies kann aber nicht geschehen, wenn wir keine Gnade in unseren Worten und Herzen haben. Und das gilt für uns hier in der Gemeinde ebenso. Die Weisheit reden in Liebe, Epheser 4, Vers 15, ist Gottes Ideal für unsere Kommunikation nach außen und miteinander. In der Rede eines Christen hat besserwischere Haltung keinen Platz und überhaupt nichts zu suchen. Wir denken an den Splitter und den Balken im Auge. Ohne Zweifel würde es uns helfen, wenn uns bewusst wäre, dass der Herr Jesus neben uns steht und uns helfen will, das Richtige zu sagen und das Falsche am besten zu verschlucken. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Und das Kapunkt, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. 1. Petrus 3, in Vers 15. Der Wandel und die Rede eines Kind Gottes müssen im Einklang miteinander sein. Nichts wird einen Mund so zum Schweigen bringen wie ein nachlässiges Leben. Wenn Charakter und Verhalten und Rede zusammenarbeiten, dann erwächst ein kraftvolles Zeugnis daraus. Wenn nicht, dann eben nicht. Und glaubt nicht, dass ich das alles immer so gut hier auch mache oder in Gesprächen bin. Nein, ich fehle genauso wie ihr, aber wir machen weiter. Wir wollen lernen, aneinander und miteinander. Ich fasse zusammen. Wir haben drei Punkte aus diesen Versen, die wir uns angeschaut haben. Das Gebet als Lebenselement. Und wir erinnern noch an das Gebet, an das Beispiel in der Ehe. Das Gebet für die Boten Christi, wo Paulus bittet, betet für mich, dass sich Türen öffnen. Wie ist es mit dir? Bist du transparent? Und ich weiß, dass nicht jeder mit jedem kann. Aber bist du transparent deinem Gegenüber, dass du zu ihm sagst, ey, bitte bet für mich, ich habe da ein Problem. Und wenn du dafür betest, interessierst du dich dafür und kommst nach einer gewissen Zeit zu ihm wieder und sagst, wie schaut's aus? Ich habe für dich gebetet. Praktizieren das wir. Und letzten Endes der Zeugnisdienst. Dass wenn uns Gott die Chance gibt, und er gibt sie uns, dass wir sie nutzen. Und wenn wir sie verstreichen lassen, dass wir nicht aufhören und schmollen und uns zurückziehen wie kleine Kinder, sondern dass wir weitermachen. Wir denken an die Witwe, die bei dem Richter war. Sie ist ihm auf den Zeiger gegangen. Und wir sollen, wie ich gesagt habe, Gott genießt es, unsere Gebete. Auch wenn wir im Gebet vielleicht mal auf den Tisch schauen und sagen, warum, Herr? weil Gott das Herz anschaut. Und wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast, wie lebst du das? Wenn sie dir in die Augen schauen und dir über die Situation nicht die Wahrheit sagen? Oder sie dir in die Augen schauen und dir die Wahrheit sagen? Das Zweite ist doch lieber. Das Zweite ist doch besser. Und so tickt Gott. Das Gebet als Gemeinschaftspflege mit unserem Herrn. Das Gebet für meine Geschwister. Und letztendlich das Zeugnis, was daraus wächst. Möge der Herr Jesus uns wirklich klar machen, wie wichtig das Gebet ist. Wie kräftig das Gebet ist. Wie wichtig es ist, dass wir uns haben. Lasst uns wachsen darin und lasst uns wachen darin. Amen. Wir wollen zum Lobpreis umkehren und Gott anbeten in einigen Liedern. Und ich bitte die Gemeinde dazu, wer kann, aufzustehen.